ganze Alte Testament ist eine Weissagung, eine Verheißung auf Jesus hin. Und jetzt ist einfach schwierig, was man noch wählen soll. Manchmal fragt man dann so und sagt, jetzt haben wir so viel wieder in den letzten Sonntagen gehabt, auch in diesen Adventssonntagen haben wir immer Verheißungen in die Mitte gestellt. Ich hätte Ihnen gern einmal eine Person gezeigt, eine Person, die schon ein Vorläufer ist auf Jesus. Und da war ich schon ganz begeistert im Vorbereiten. Mose, bis mir eingefallen ist, den machen wir im Januar. Mose, der Mann Gottes, ausführlich, also eine ganze Reihe. Da habe ich gedacht, also dann machen wir es heute nicht. Aber der Mose ist natürlich auch eine ganz große Weissage auf den Kommenden. Einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken, hat der Mose noch gesagt. Da wird einer kommen, der das Amt Moses in einer viel vollkommeneren und größeren Weise weiterführt. Und da werden wir ganz viele Züge sehen, die auf Jesus weisen. Ganz ähnlich sehen wir es bei Josef, bei David. Es gibt ganz viele Vorbilder im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Und wenn man mal die Bezüge anschaut, ist ganz toll. Etwa der Isaak, der sterben soll, auf dem Berg Moria, ist doch schon wieder, der etwas schon zeigt von dem, was dann Jesus erfüllen wird. Und jetzt habe ich auch für heute Abend eine Gestalt ausgesucht und habe gedacht, das könnte eigentlich ganz arg schön werden, nämlich den Salomo. Den Salomo, wir wissen, der Salomo war eine Königsfigur aus der Bibel, jetzt müssen wir unser ganzes Wissen zusammenklauben. Die Mutter vom Salomo hieß Batseba. Die Batseba kennen wir ja. Die Batseba, das erste Kind der Batseba, starb ja. Das zweite Kind, das geboren wird von Batseba, ist der Salomo. Es ist immer wieder schwer mit dieser Versündigung Davids. Und zwar nicht nur der Ehebruch, sondern auch diese Untat, dieser Mord an dem Ehemann Uriah. Der Uriah war ja ein feiner Kerl, ein treuer Kerl, wie er bei seinen Soldaten ausgeharrt hat. Und das Schlimme, und sehr merkwürdig, dass die Bibel so schonungslos das alles erzählt, was da in Not und Sünde drin ist. Ah, das ist kein Vorbild, sondern wir werden jetzt mal drauf kommen. Das heißt, wir zuerst mal unser Bibelwissen wieder sammeln. In der Bibel ist der Salomo der leuchtende König gewesen, das Allerschönste, was es am Königsamt überhaupt gab, das war in Salomo sichtbar geworden. Wir werden nachher mal prüfen, was ist es denn, wenn wir heute unser englisches Königshaus ansehen, da muss man sagen, arme Elisabeth, du tust mir leid, Mädle. Also wenn man deine Kinder anguckt, das ist eine Not. Und so ein Königshaus, da strahlt ja nicht sehr viel, weil man sagt, da muss ja was wirklich etwas Vorbildhaftes drin sein. Da muss ja etwas da sein, wo man sagen kann, das ist fürs ganze Volk leuchtend ein Vorbild. Und was das beim Salomo war, das interessiert uns nicht der Luxus, nicht die Prachtentfaltung. Da kennen wir es noch nicht genau, da muss man jetzt in die Bibel hineinschauen. Und was weist denn da schon auf den kommenden Messias, auf Jesus hin? Wenn Sie jetzt mal den Psalm 72 aufschlagen, dann haben wir zuerst mal einen Psalm, einen Königspsalm. Wir haben ihn irgendwann einmal zitiert, ich weiß nicht, ich glaube nur mit ein paar Versen. War es vielleicht aber Jesaja 49 oder wo wir da drauf gekommen sind, der Friedefürst und sein Reich. Man kann sagen, dieser Psalm war für Salomo und sogar von Salomo, aber der Salomo singt schon für den kommenden Friedefürst. Und wir merken, das deckt ja dieser Salomo gar nicht ab. Dafür ist er viel zu schwach. Und dafür war sein Regieren auch immer noch viel zu dürftig. Aber wenn man einmal die übrigen Könige vergleicht, der David war viel zu sehr mit blutigen Kriegen beschäftigt. Salomo hat keine Kriege geführt. Und die Nachfolger von Salomo, die hatten alle ganz, ganz viel Nöte. Es gibt ganz wenig Könige, die überhaupt in der Bibel noch ein Lob verdienen. Da hat der Hiskia noch. Nochmal ein. Josia, danke, die zwei. Die große Enttäuschung an den Gesalbten. Und deshalb die Erwartung auf den Christus. Christus heißt ja Gesalbter, Messias. Am Sonntagabend hier um 6 Uhr waren wieder die
Juden hier zusammen, die messianischen Juden. Mehrere Stunden, die russischen Juden. Wie riesig gefreut, wie nach der Kinderkirche, da sind wir mit meiner Frau noch aufgegangen, da sahen wir so schön rein, der ganze Saal, bis hinten alles voll. Viel mehr als wir. Das Wunderbare ist, wenn die das hören, wer der Messias ist. Jetzt lesen wir den mal. Gott gibt dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette das. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Sie müssen wissen, dass im Hebräischen das Wort für Frieden mehr meint als das, was der Waffenstillstand von Karadzic ist. Aber auch sonst ein Waffenstillstand. Frieden heißt eigentlich umfassendes Heil. Das, was wir mit dem Wort Heil sagen. Wohlbefinden, Glück. Der Herr wird das reiche Leben schenken. Das ist eigentlich Frieden, mit Frieden gemeint. Auch in der Weihnachtsgeschichte. Shalom im Hebräischen. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom, das ist der Euphrat, bis zu den Enden der Erde. Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. War natürlich eine Sehnsucht vom Salomo, sein Reich so weit ausdehnen. Er hat ja ein großes Geschick bewiesen, hauptsächlich über Heiraten, sein Reich auszudehnen, aber diese Frauen wurden nachher sein Verhängnis mit diesen Religionen, die sie einschleppten. Und deshalb deutet das schon auf das Kommen des Messias. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Er soll leben, und man soll ihm geben vom Gold aus Saba. Man soll immer dafür ihn beten und ihn täglich segnen. Voll steht das Getreide im Lande bis oben auf den Bergen, wie am Libanon rausche seine Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie das Gras auf Erden, sein Name bleibe ewiglich. Solange die Sonne währt, blühe sein Name, und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Also wenn man das so liest, muss man sagen, das ist ja wirklich bloß in Jesus dann so erfüllt. Bis hin zu den Magiern, die da kommen und ihre Geschenke niederlegen in der Krippe von Bethlehem. Ist ja merkwürdig. Eine Gestalt, die plötzlich auftaucht in der Geschichte Israels. Und an dieser Gestalt sehen wir Schwächen und Stärken. Und das alles soll jetzt nur dazu dienen, uns die Freude an Jesus noch viel größer zu machen. Ich habe heute Abend gedacht, wenn ich hier Ihnen eine kurze Bibelstunde halte, ist ja ganz wichtig in der Zeit. Wenn Sie doch die Herrlichkeit und Schönheit Jesu wieder ganz neu entdecken, so dass Sie sagen, ich bin geblendet, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. So wunderbar, was Jesus Ihnen bedeutet. Und wir sind heute dumme Leute gewesen, wenn wir das vergessen haben, wenn wir da gar nicht dran gedacht haben. Und das kann man an dem großen Überfluss auch sehen, der dann von Salomo erzählt wird. Ich möchte bloß zuerst zur Bibelkunde noch ein paar Informationen Ihnen sagen. Wissen Sie es noch, wie es zur Krönung von Salomo kam? Interessante Geschichte. Der David, der König, war sehr alt. Er war eigentlich nicht mehr in der Lage, sein Königamt richtig auszuführen. Und da hat ein Teil des Militärs einen Königssohn genommen, den Adonia. Sehr wichtig, doch Salomo war ja gar nicht der älteste Königssohn. Aber Gott hat den Salomo bestimmt gehabt. Und der Adonia hat es probiert und ist, und das war der Ritus damals zur Königskrönung, können nachlesen, 1. Könige 1, zur Rogelquelle hin, und das ist an der Stelle, wo das Kidrontal und das Hinnomtal, Hinnomtal ist von Gehenna, von der Hölle, zusammenstoßen, Rogelquelle. Die besucht man heute nie, ja, richtig. ist auch so nicht mehr fließend, aber das ist ganz unten praktisch, wo es zum Ölberg hochgeht. An dieser Stelle war alles vorbereitet und sollte die Zeremonie stattfinden. Und in diesem Augenblick hat die Batseba das gehört und ist zum alten David gegangen und sagt, der Salomo ist doch der Bestimmte. Und jetzt müssen wir den alten Weissagungsbefehl Gottes erfüllen. Und dann sind sie mit dem Salomo in einem Eiltempo mit dem Nathan zur Gihon-Quelle hinunter. An einer Quelle, wir wissen nicht genau, was sie da für Zeremonien gemacht haben, dann auf einem Maultier, auch ein Esel, kein Pferd, haben sie genommen, um dann an einer Prozession raufzureiten. Und die da unten an der Rogelquelle war, hören plötzlich, wie es da heißt, Salomo ist König, die Trompeten erschallen. Müssen wir nachlesen, tolle Geschichte. Der Adonia hat es natürlich an Gott und an David vorbei gemacht. Es war eigentlich Revolution. Aber der Wille Gottes vollzieht sich. Salomo wird König. Und Sie wissen auch noch, dass vor seiner feierlichen Intronisation er in Gibeon war. Leider kann man es heute nicht besuchen, Gibeon. In Gibeon stand das Zelt der Erscheinung. Und in Gibeon erscheint Gott nachts im Salomo, bitte, was willst du? Und der Salomo sagt, ein gehorsames Herz. 1. Könige 3. Ganz wunderbar. In Ruhe mal nachlesen. Und Gott sagt, das gibt's doch gar nicht. Also der Salomo ist das Urbild der Demut. Ein leuchtender König. Wo gibt's das, wo ein König sagt, ich möchte, Herr, nur deinen Weisungen folgen? Gibt's das bei uns, dass wir sagen, Herr, mach mich gehorsam. Gib mir ein gehorsames Herz. Wir haben doch so einen Eigenwillen. Wir reiben uns an den Ordnungen Gottes. Und da ist ein König, dem alles offen steht. Und Gott sagt, was wünschst du dir? Und er hat nicht um Macht gebeten, nicht um Glanz, nicht um gute Militärs oder um Geld oder was, sondern Herr, gib mir ein gehorsames Herz. Und dieses von Salomo ist ja so ungeheuer wichtig. Ich hoffe, dass Sie diese Geschichte gut kennen und dass wir jetzt gar nicht mehr länger drüber reden müssen. Die Geschichten des Alten Testaments sind ja so bildhaft, wir sollen sie ja viel öfter nehmen zum Predigen. Weil das uns viel mehr zeigt, was uns fehlt. Herr, gib mir ein gehorsames Herz. Ja, was hat er doch gewusst von seinem Vater David? An der Familiengeschichte seiner Mutter. Wie leicht das alles durch. Das hat doch Hans Saul gesehen, dem Vorvorgänger. Wie leicht man im Dienst für Gott scheitern kann. Und wissen Sie, das ist doch die Not, dass wir das immer nicht merken, das Allerschlimmste, nicht wenn man Gott dienen will, sondern wenn man Gott falsch dient, das ist das Schlimme. Und wenn man die Pfade Gottes verlässt, wenn wir wieder demütig wären, sagen, Herr, komm doch, du zu mir. Und wenn wir morgens beten, Herr, mach mich gehorsam. Gib mir dieses gehorsame Herz. Und weil Salomo das gebeten hat, hat Gott ihm nicht nur das gegeben, sondern obendrein noch Weisheit. Und das müssen Sie jetzt mal aufschlagen, 1. Könige 5. Das erste, also was wir von Salomo zuerst als Hinweis auf Jesus sehen, ist die Demut. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Noch viel demütiger als Salomo war Jesus. Später heißt es ja vom Salomo in 1. Könige 11, er folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David. Und das war so schwer. Da hat sich sein Herz, heißt in der Bibel, überhoben. Da wollte plötzlich was sein. Und das liegt ja in uns drin. Wir hatten es am Sonntag mit dem Sündenfall. Wir wollen sein, wir wollen Übermenschen sein. Und da meinen wir, es sei so wichtig, was wir leisten und was wir tun und was wir für Gott auch wirken und rumfahren und so. Gar nicht wichtig. Gar nicht wichtig. Gehorsam will er. Vielleicht ist das oft auch eine Gefahr mit manchen Leitbildern, die wir mitgeben. Dass einer da meint, ich muss jetzt das und das für Gott wirken und so. Vorsicht, was will Gott? Deinem Platz treu sein und gar nicht von Leitbildern bestimmen. Herr, wo willst du mich? Und dann will ich bereit sein, dir zu folgen. Und jetzt kommt das mit der großen Weisheit. Toll, also jetzt muss ich aufpassen, sonst bin ich am Abend nicht mehr fertig. Musste täglich zur Speisung haben 30 Sach feines Mehl, hat nicht allein gefesselt. Das war vor der Hof. 30 sagt mehr, nicht? 60 sagt anderes mehr, 10 gemästete Rinder, 20, das ist ja schön. Wir sind alle im Neutestamentlichen, sind wir alle von der Bescheidenheit so und sagen, ha, aber man muss doch ein bisschen einfacher Lebensstil haben. Aber man darf auch was Schönes für Gott machen, gell? Da wird ja gefeiert, da war jeder Tag ein Fest. Ist auch schön. Und da kommt es mit seinen Kriegswagen, 12.000 Leute für die Pferde, 4.000 Gespanne heißt es im Vers 6 und Vers 9. Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen. Das sind die zwei Stromlandleute, wie später die Magier. Und als die Weisheit der Ägypter. Und er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan der Esrachiter, Hermann, Kalkol und Darda, die Söhne Mahols. Und er war berühmt unter allen Völkern. Und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an, auf dem Libanon bis zum Ysop, der aus der Wand wächst. Auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, von Gewürm und von Fischen. Er muss super gewesen sein. Der Salomo hat über alles reden können. Gäbe mir eine Katastrophe, wenn in Biologie eindringen wird. Aber, oder über die Fische. Ein ungeheuer gescheiter Mann. Und aus allen Völkern kam man zu hören die Weisheit Salomos und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Wissen Sie, was Jesus mal gesagt hat? Lukas 11 steht es. Zu Salomo sind sie von der ganzen Welt gereist, um seine Weisheit zu hören. Aber hier ist mehr als Salomo. Sagen Sie, war das bescheiden, was Jesus sagte? Eingebildet darf man doch nicht sein. Jetzt hat Jesus gesagt, hier ist mehr als Salomo. Wir wissen, dass Jesus sehr bescheiden war. Und Jesus war ungeheuer demütig. Aber er hat uns trotzdem wichtige Wahrheiten ganz einfach gesagt. Und dazu gehört, dass die Weisheit Jesu noch viel wunderbarer und größer ist. Und das hat mich heute beim Vorbereiten so ungemein getröstet. Ich meine in meinem Gebet immer, ich müsste Herr Jesus auf Dinge aufmerksam machen. Die Weisheit ist viel größer als die Weisheit Salomos. Und er in seiner Lebensführung, auch wie er seine Geschichte macht, wie er sein Volk führt. Wir meinen doch manchmal, Herr Jesus, das Schiff geht unter, komm, schläfst du denn und so. Und seine Weisheit ist so groß. Und deswegen verstehen wir auch seine Gedanken natürlich nicht. Wir können nur mal staunen und sagen, Herr, deine Gedanken waren so groß und so gewaltig und so mächtig. Und ich möchte eine richtig neue Freude kriegen, so wie damals die Königin von Reich Arabien kam und erstaunte, wie der Salomo all die Rätsel lösen konnte und auf alle Fragen der Welt eine Antwort wüsste. Aber es ist mir so viel verschlossen, mir ist doch genug, dass Jesus alles weiß und Jesus versteht alles. Er ist der Herr, der Messias mit der ungeheuren Weisheit. Da heißt es einmal bei Jesus auch, die alte Luther-Übersetzung hat mir so gefallen, und die Weisheit muss sich rechtfertigen lassen vor ihren Kindern. Das ist oft so albern, wenn wir meinen, wir könnten Jesus vor unsere Fragen stellen und sagen, Herr, wie ist das eigentlich bei dir? Und dabei ist es doch alles, was er sagt, viel, viel größer. Es wird nie eine Stelle geben, wenn schon beim Salomo kein Mensch in der Lage war, dem Salomo etwas zu sagen, wo er verlegen wurde, wie viel mehr gilt das für Jesus. Und es ist immer so, denken Sie mal, seit 2000 Jahren, da bellen die kleinen Kläffer an der Bibel rum und meinen, Jesus ein Königtum da absprechen zu können. Und die sagen, das gefällt mir der Bibel nicht. Und das war vor 300 Jahren der Aufklärung so und im letzten Jahrhundert und im Liberalismus. Und heute sind wieder die Zweifler, die wieder ganz anders anfangen und die Bibel umdeuten. Die Weisheit Jesus ist doch viel größer. Und wir werden doch gar nicht fertig, die auszuschöpfen und zu verstehen. Und dann denken Sie noch einmal an die herrlichen Lieder, die der Salomo gedichtet hat. Das Hohelied, was hat er über Liebe gedichtet? Was hat er über die Eitelkeit und Vergänglichkeit der Dinge schon gesehen? Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack für das, was in Jesus uns offenbart wird. Hier ist mehr als Salomo.
Und das ist mal ganz wichtig, dass man einfach in die Knie geht und sagt, Herr, vor dir kann ich nur anbeten stehen bleiben. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein tiefes Meer, dass ich dich möchte fassen. Ich kann nur staunend und anbetend vor dir stehen bleiben. Die Stelle, hier ist mehr als Salomo, steht Lukas 11, Vers 31. Als drittes, was wir bei Salomo sehen, ist, dass er vielen, vielen Menschen den Weg weisen konnte. Gerade die Königin von Reich Arabien, die aus der Ferne kommt, und das hat ja Jesus als Beispiel genommen. Er sagt, jetzt guck doch mal an, beim Salomo, da kam die Königin von Reich Arabien und wollte nur dem Salomo zu Füßen sitzen. Die hatte eine Ahnung gehabt, was Weisheit ist. Und jetzt kommt da die Frage, wo sitzen Sie nieder und lassen sich zuerst wie die Maria von Jesus die Augen öffnen? Ich habe den Eindruck, bei vielen Bibellesern, auch bei vielen Hauskreisen, ist das das Problem, wir reden viel zu schnell, bevor wir hören. Und in unserer Zeit ist ja ganz schwer, wie wenig man selbst bereit ist, in die Tiefe einzudringen, der großen biblischen Aussagen. Und da muss man doch mal hinsitzen und sagen, ich will hören, wie die Königin von Reich Arabien vor dem sterblichen Salomo. Und wie viel mehr möchte ich hinhören, Jesus, was du mir sagen willst. Und ich bin überzeugt, wenn sie so beten, rede Herr, so will ich hören, rede. Ich will wieder etwas Neues mitkriegen in diesen Weihnachtstagen. Ich will wieder Neues entdecken, nie wird's langweilig. Immer neue Größen werden sie entdecken. Und sie werden auch erleben, wie in jeder schwierigen Periode ihres Lebens der Herr sie beschenkt, mit ganz neuen Durchblicken. Aber kann der Herr überhaupt reden? Sind sie still und können sie überhaupt zuhören, was er ihnen sagen wird? Ein ganz schönes Wort. Beim Paulus Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle. Hat der Paulus gesagt, ich komme hinter die Geheimnisse der Welt und meines Lebens nur, wenn ich durch Christus hindurchgehe. Und anders erschließt sich die Weisheit Jesu auch nicht, als dass das demütig hörende Herz davor ist. Und das Wunderbare ist, dass der Herr reich austeilt. Und Sie werden immer wieder Menschen finden, wo Sie sagen, wo haben Menschen so viel Weisheit bekommen? Auch Lebensweisheit, praktische Psychologie, würde ich immer wieder sagen. Jesus gibt uns in so vielen Lebensdingen, auch einfach aus seinem Wort, aus dem, was er uns durch seinen Geist gibt, so viel Erkenntnis, aber noch viel mehr tut er das, als Salomo es tun konnte. Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich glaube, ich habe es am Sonntag nur im zweiten Gottesdienst gesagt, eigentlich ist es ein ganz wichtiger Satz gewesen. Heute wollen die meisten Glieder der Kirche ein Christentum ohne Jesus. Das geht nicht. Gerade umgekehrt. Eine Theologie, und dahinter junge Theologen haben. Es ist furchtbar, dass Theologie betrachtet wird, wie man Biologie macht oder Naturwissenschaft. Und ich kann es nur beten tun. Das ist immer das Dilemma, durch die jeder Theologistin durchgeht. Und nur merken, wo ich betend davor stehe und immer das weiß, ich habe es noch gar nie erkannt. Das wunderbare Geheimnis und dass jede Stelle der Bibel schon mir von Christus sagen will. Ob sie das Elend der Sünde zeigt beim Mord vom Kain, das schreit nach der Erlösung Jesu, der seine Schuld nicht bewältigen kann. Oder ob das beim Abel war, oder ob das bei Adam und Eva, alles zielt schon auf Jesus und deutet das, was er bringt. Und ich möchte immer mehr von diesen Zusammenhängen verstehen und erkennen. Und da ist der Salomo mir ein ganz wunderbarer ein wunderbares Vorbild auf Jesus. Jetzt gehen wir zum vierten, glaube ich, immer weiter. Der Baumeister Salomo. Salomo war ja ein großer Baumeister. Er hat ungeheuer viele Festungen gebaut. Warum denn Festungen? Ja, schön, dass er Schutz geschenkt hat. dass man sich bergen kann, dass man keine Angst mehr haben muss. Ah, da hat ihn unser Herr Jesus auch weit übertrumpft, der uns sicher wohnen lässt in allen Gefahren. Allem, was auch geschehen mag. Ich habe Ihnen doch mal von dem Missionsarzt erzählt, von dem Engländer, der in Juba war, im Südsudan, wo wir gesagt haben, ob es nicht arg gefährlich ist. Und er hat gesagt, ah ja, letzte Woche hat er eine Granate in unserem Garten eingeschlagen. Aber unter den Lebendigen, unter den Zusagen unseres Herrn, lebt man ganz sicher. Das ist wunderbar. Solange der Herr uns behütet und bei uns ist und wir seinen Segen haben, können wir viel, viel wagen. Und das, was wir neulich bei unserem Ludwig Krapf hatten, wir sterben keine Minute früher, als der Herr, als wir die Aufgaben, ja wie heißt, als wir die Aufgaben noch nicht getan haben, ja, bis wir die Aufgaben alle vollendet haben, die der Herr von uns erwartet. Wenn wir die gemacht haben, dann kann uns der Herr auch heimholen. Da ist schon seine Regie drin. Und das ist ganz wichtig. Es ist ja merkwürdig. Wir haben ja immer wieder mit unseren Mitarbeitern da zu reden. Und wir sagen immer wieder, man kann auch niemand das einreden oder sagen, du musst einen Glaubensmut haben. Wir sagen immer, wer Angst hat, bleibt zu Hause. Das ist ja schon bei einer Israelreise. Soll keiner mitgehen, der Angst hat. Bei Angst kann man nichts machen. Wenn einer Angst hat, dann ist es schade. Der hat halt Angst. Aber es ist was Wunderbares, wenn dann Menschen dieses erleben. Die Margarete Roth hat mir so einen fröhlichen Brief geschrieben, das versteht man überhaupt nicht. Obwohl sie erst wieder die Bomben hören, die fallen. Ich muss einfach da leben und sagen, solange der Herr mich braucht, werde ich unverwundbar sein. Und Sie dürfen es auf Ihre Lage übertragen, dass das hat der Herr vor, das sind diese Bauten, die der Salomo machte. Er hat ja auch seine großen Ställe gehabt, ich habe es in meinem Büchlein da beschrieben, wie das alles rekonstruiert werden kann. Wir wissen sogar genau, was ein Pferd gekostet hat, wo es in Ägypten gekauft hat, was das für Rassepferde waren und so fort. Aber das soll uns jetzt gar nicht bewegen, sondern seine großen Bauten hat er die Festung Megiddo zum Beispiel gebaut, eine ganz wichtige Rolle gespielt, auch zur Zeit Salomos. Später hat sie dann der Ahab wieder gebaut und wieder renoviert. Wir sehen jetzt meist nur die Spuren vom Ahab und nicht mehr die von Salomo. Aber wir haben natürlich eine Erinnerung an den Salomo und das ist an der Klagemauer. Er hat den Tempel gebaut und immer wieder bei den großen Steinen von der Klagemauer erinnern wir uns, dass hier der Salomo zuerst den ersten Tempel gebaut hat. Wenn Sie sich mal vorstellen, was war, 60.000 Bauarbeiter. Und der Fritz Laubach hat uns ja damals hier bei der Bibelstunde erzählt, wie er den Vergleich gezogen hat vom Tempelbau zum neuen Tempel der Gemeinde Jesu. Ich möchte es auch noch mal kurz streifen. Aber dass man in Jerusalem nicht einen Schlag gehört hat vom Hämmern. Ob sie das alles unterirdisch gemacht haben, die Steine zubehauen. Und die haben da die Steine zusammengesetzt ohne Zement. Die wurden so ineinander gefügt, dass sie so sauber gehalten haben. Aber wenn wir gerade zum Tempel kommen, da müssen wir jetzt Zeit haben, einmal die Tempeleinweihung zu lesen. Und das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Manche sagen ja, aber der Tempel in Jerusalem, der war ja gebaut wie andere Heiligtümer auch, etwa der Kananäer. Da gab es auch ein Allerheiligstes und da gab es einen Vorraum. Wenn man etwa nach Arad kommt, sieht man ein kananäisches Heiligtum. Da sagt man, ja, aber da war das ja gar nichts Besonderes. Nein, natürlich ist das nichts Besonderes. Die Bauten sind Bauten. Was ist Besonderes in der Kirche? Die Bauten, das sind Steinbauten, von einem Architekten ersonnen. Und das ist so toll, der Salomo sagt bei dem Tempelweihgebet, dieses Haus, ganz nüchtern, ist ein Haus. Können wir umfunktionieren, was anderes drin machen. Aber Herr, du musst jetzt drin Wohnung machen. Und das Entscheidende ist doch der Herr, der Wohnung macht. Ich darf ein ganz einfaches Beispiel machen. Das Allerschlimmste, was man an Missverständnissen erwecken kann, ist immer wieder, wenn man so tut, als ob es gewisse Personen gäbe, also Priester, die irgendwo von ihrer Art heiliger wären. Da kommt das große Entsetzen, wenn man sagt, da gibt es auch ganz viele, die Schweinereien machen. Sondern in der Zeitung groß enthüllt. Ja, natürlich, es gibt keinen Mensch, der anders ist als der andere. Sondern das Wunder ist, wenn Gott in einem sündigen Menschen Wohnung macht. Genau, bei jedem Menschen ist genau das Gleiche. Wenn Jesus in einem Menschen Wohnung macht und dort kommt und ihn verwandelt und dort Besitz ergreift, dann geschieht das Große. Und im Tempel war das Besondere nicht der Bau, nicht das Äußere, nicht die Steine, nicht die Musik, nicht das andere, sondern dass es Gott gefallen hat, da zu reden. Und das ist ja ein Geheimnis, auch in unseren Kirchen, da gibt es keine Heiligkeit an sich. Nun kann ich sagen, wir wollen Kindern Ehrfurcht beibringen, das dürfen wir ja alles tun. Aber das Entscheidende ist doch, dass es Gott gefällt zu wirken. Und das kann man nicht machen. Sie können Gottesdienst abhalten und sagen, ich habe Gott nicht gefunden. Heute war es leer. Das ist sein Geheimnis. Und da sagt Salomo, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und da zeigt er uns, wie groß die Vorstellung ist. Ich reg mich immer auf, wenn Leute so sagen, früher hätte es so eine Dreistock-Weltbild gegeben. Gott sei oben im Himmel und unten sei die Erde und unten sei das Böse. Stimmt doch gar nicht. Der Salomo hat ein Weltbild, das sagt, Gott ist größer als der ganze Kosmos. Völlig richtig. Und sagt, Gott wohnt in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Herzen sind. Und Gott will hier in diesem Haus wohnen und sagt, das geht doch eigentlich gar nicht, weil Gott viel größer ist als dieses Haus. Und doch ist das Geheimnis da und dann in seinem Weihgebet, 1. Könige 8, sagt, das ist super, wenn Not ist, dann werden sie hierher kommen und zu dir schreien und du hast versprochen, du lässt dich hier finden. Und das ist doch am wunderbarsten, wenn Jesus erfüllt. Der den neuen Tempel baut, seine Gemeinde. Man versteht das nicht. Gestern kam eine Ecuador-Missionarin, die Brigitte Beck. Die Becks kommen doch immer in Gottesdienst, der Krankenpfleger vom KH, Neurochirurgie, kennen Sie ihn auch nicht. Die Becks gibt es eine ganze Reihe. Der Dr. Horst Beck gehört auch zu der Rasse. Kennen Sie es nicht, denn von, wie heißt es da, in Röth, von diesem Studienzentrum und so. Und die Brigitte Beck ist seit vielen Jahren mit der Christoph-Lind-Mission in Ecuador. Und wir hatten nur ein paar Minuten Zeit, da war wieder toll. Wie sie erzählte von den Quechua-Indianern. Es ist eines der größten Beispiele. In den 70er Jahren haben die Missionare nach Jahrzehnten sinnloser Arbeit und Quechua-Indianern aufgeben wollen. Und dann kam es zu den ersten Taufen. Das ist der größte Indianerstamm meines Wissens in ganz Südamerika. Viele hunderttausend. Und sie sagte mir, bei Ihnen in Ecuador sind jetzt 50% doch Quechua bekehrte Christen. In wenigen Jahren. Und was für Leute. Das soll, hat sie dringend gebeten, die Bruni Weiß, die da die Tierzucht macht, soll doch kommen. Die warten da dringend auf sie. Also das ist so gewaltig, wenn man dann plötzlich sieht, so eine Indianergemeinde. Und da wohnt Jesus plötzlich in der Mitte. Das ist der neue Tempel. Und der Paulus hat das ja so oft gesagt, was das ist für ein Tempel. Wie die Steine ineinander gefügt sind, ohne Zement. Und wo ein Stein den anderen hält. Und das ist keine Konfession, sondern das ist eine Jesusgemeinde. Und das ist wieder ein Geheimnis Jesu. Und Sie werden überall merken, wo Sie wieder hinkommen. Ich möchte bloß in diese Jesusgemeinde eingefügt sein. In diese heute organisatorisch noch gar nicht sichtbare Gemeinde, die wir erstmal im Himmel richtig erkennen können. Salomo hat diesen Tempel bauen dürfen. Und Jesus hat den neuen Tempel gebaut, hat ja noch das Missverständnis gegeben, brichst du den alten Tempel ab, die haben gar nicht begriffen. Warum Jesus als der Erfüller der Verheißung von Salomo das in einer viel wunderbaren Weise macht? Und das hat ja uns Fritz Laubach in dem Bibelabend herrlich gezeigt. Dieser neue Tempel, dieser dann auch im Hebräerbrief noch einmal beschrieben ist, wo die nicht endende Versöhnung angeboten wird, wo keine Tiere mehr geschlachtet werden müssen, weil das Opfer ein für allemal dargebracht ist. Beim Salomo mussten Riesenmengen noch dargebracht werden, Opfer, und das alles ein für allemal getan und gegeben. Dann haben wir den Salomo, den Friedefürsten, oh, jetzt müssen wir aber noch, den Friedefürsten, das ist jetzt für die Weihnachtsbotschaft. Wir haben am Sonntag schon über den Frieden gesprochen, und wieder, in dem Frieden ist viel mehr drin, der das ganze Heil bringt. Das hat der Salomo noch gar nicht tun können. Wir können noch viele Bezugspunkte raussuchen. Es wollen uns jetzt dran verzupfeln an allen Kleinigkeiten. Bei Jesus kommt dann, dass dein Friede sei wie Wasserwogen. Dass es wie ein Wasserstrom fließt auf einmal. Sondern ich will jetzt noch etwas sagen, wo der Salomo nicht wie Jesus war. Salomo war nicht treu, am Ende nicht, als er der Religion seiner Frauen folgte und sich von ihnen einwickeln ließ. Und wunderbar, wie Jesus treu war, bis zum Letzten. wie Jesus den Gehorsam dann so gelebt hat. Und das ist ganz wichtig. Wir meinen immer, Gehorsam nehmen wir uns vom Leben was weg. Vater, nur dein Wille. Und da steht auf einmal Salomo und Jesus gegenüber. Und auf einmal das Treusein. Nur treu. Das Wort treu ist heute ganz besonders zerstört. Das Wort treu gilt gar nicht mehr viel. Im Zwischenmenschlichen, auch im Familiären, im Ehelichen und überall. Aber auch nicht im Glauben. Auch nicht in der Belastbarkeit. Es ist mir immer auch wichtig, unsere jungen Leute, dass wir ihnen helfen und sagen, Mensch, du musst ja irgendwo dich fest eingliedern in der Treue, dass andere wissen, du denkst an sie, du kümmerst dich um sie, du gehst ihnen nach, du hilfst ihnen. Das ist ja immer so, wo kriege ich was Gutes? Das ist ja nicht der Sinn einer Gemeinde. Und das ist das Bild Jesu, der treu war bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam. Und dann ist doch auf einmal die Not, ist der Salomo nicht selber, hat er sich in seiner Rolle gefallen. Dass er plötzlich doch vielleicht deshalb auch von Gott fiel, so steht es ja dann auch in der Bibel, weil er sich in seiner, von der Macht hat berauschen lassen. Das ist für uns immer sicher gefährlich. Der Erfolg, Macht, große Aufgaben. Und warum Jesus so bescheiden blieb? Weil nur Gott ihn dann erhöhen konnte. Weil er sich gedemütigt hat. Und das ist wieder eine Hilfe für uns. Das Demütigen ist immer von großem Segen. Dann kann der Herr uns erhöhen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir sagen so oft, ich kann das nicht ertragen oder das fällt mir zu schwer, das tut zu weh. Und bei Jesus das groß, wie er sich ganz hinuntergab. Er, der König aller Könige, der Herr aller Herren, wird zum Diener der Diener und wäscht seinen Jüngern die Füße. Kann der Salomo nicht. Der Salomo bleibt doch der prunkvolle König. Ich habe einige alte Bücher immer wieder gelesen, das sieht man ja immer was in den alten Auslegungen. Da heißt in einem Buch, das haben mal die Altpietisten rausgegeben, von so Auszügen, da heißt, wenn man es auf einen Nenner bringen will, beim Salomo fehlt das Kreuz. Das ist toll gesagt. Salomo ist der Glanz da, das Leuchten, das Amt deutet, aber das, was bei Jesus Größte war, wie Jesus verachtet war, wie er schwach war und wie sein Leben gerade dort, als er Gott ganz gehorsam war, das Opfer darbringt, das zur Versöhnung der ganzen Welt dient. Und da sehen wir auf einmal, da geht es weit über den Salomo hinaus. Und man kann es erst an solchen Beispielen richtig sagen, aber was jetzt einfach zu kurz kommt, gerade wenn ich so jetzt abschließen würde, und da möchte ich nicht aufhören, sondern sagen, er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Wir haben da so Respekt vor dem Präsidenten von USA oder so. Und wie viel mehr Macht hat Jesus? Wissen Sie, wenn Sie Ihre Sorgen bei ihm niederlegen, und er hat doch noch das gütige Herz, dass er sie trägt und sie versteht, und dass er sich richtig bewusst macht, dieser große Herr, das ist so uns oft gar nicht, wenn wir Jesus so in seinem irdischen Geschehen zwischen Nazareth und Jerusalem und Bethlehem und so weiter, immer in dieser Schwäche sehen, in diesem Leiden, dass wir ihn auch in dieser herrlichen Größe sehen. Und da kann man bei Salomo ungeheuer viel lernen. Wenn Salomo schon so herrlich gewirkt hat, wie wird das jetzt erst sein in der Ewigkeit, wo das Lamm auf dem Thron sitzt und wo das Lobpreis erschallt? Also ich stelle mir das immer ganz gewaltig vor, wie das ist, wenn die Loblieder gesungen werden. Ich stelle mir immer vor, das muss wie beim Ulmer Posaunentag sein, wenn so 10.000 Trompeten blasen. Herrlich. Und das ist doch alles nur so eine kurze Zeit von uns weg, wo wir dann sagen, Mensch, was war das wichtig, was wir morgens in der Zeitung gelesen haben, was man sonst diskutiert hat und so. Dass wir uns dort zurüsten, dass wir auf dieses große Ziel zugehen und dass das mitklingt. Und ich meine immer wieder, dass man das Kind in der Krippe auch in Bethlehem erst richtig sehen kann, wenn man das auch aus diesen alttestamentlichen Bildern her sieht. Natürlich war der Salomo eine historische Gestalt, von dem wir leider ausgrabungsmäßig nicht viel finden können. Sie wissen warum. Weil später der Herodes ja den Tempelplatz aufs Doppelte erweitert hat. Und da sind die ganzen Steinreste von den alten zerstörten Tempeln natürlich nochmal hineingebaut worden. Die Archäologen brennen natürlich drauf, den Tempelberg anzuknabbern. Aber das geht heute nicht. Und vielleicht ist auch gut so. Aber dass der Salomo natürlich enorm gewirkt hat, wir wissen sogar ziemlich genau, wo etwa sein Waldhaus stand, sein Libanonhaus und wo sein Palast stand und wo der Tempel etwa stand, ein bisschen anders als heute. Und man kann das in manchen Büchern nachlesen, so gibt es hochinteressante Dinge. Aber was uns einfach wichtig ist, dass dieser ganze große Glanz, der aus der Herrschaft Salomos uns entgegenklingt, uns auch Hinweise auf die Größe Jesu. Und beim Salomo, wenn Sie es dann auch nochmal lesen, wird das im Prediger, es ist alles ganz eitel. Es ist alles eitel. Das, was uns schön scheint und was uns groß scheint. Der Salomo hat ja, da wird es auch erzählt, wie er da Seen angelegt hat in diesem Land. Was war das denn, Seen? Also mit Wasser. Wie er Wälder und Parks anlegt und sagt, alles eitel. Ist doch alles nichts. Und wie er nur weiß, Gott dienen, das ist das Größte im Leben. Und sein Werkzeug sein, und damit weist er auf Jesus hin. Salomo in seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eins der Blumen. Auch das ist noch schön von der Bergpredigt. So, jetzt singen wir noch ein Lied.